Genuss ist meine Leidenschaft. Wer mich besser kennt, der weiß, dass ich unglaublich gerne esse und vor allem gut esse. Heute darf ich im neuen Podcast Salzkammer Good Secret Dominik und Eva Utassi euch vorstellen. Die beiden kochen und servieren oder man kann einfach auch sagen verwöhnen ihre Gäste in der Geigeralm in Altaussee am Fuße des Loser. Und sie machen nicht nur irgendeine Küche, sondern Guide Michelin hat in diesem Jahr einen Stern den beiden verliehen. Sie haben 4 Hauben bei Gourmilio, sind bei der Jeune Retoussoir Vereinigung dabei und gemeinsam mit euch tauchen wir jetzt ein in die Gourmet-Leidenschaft, in tolle Küche, französisch inspiriert. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Liebe Eva, lieber Dominik, schön, dass ihr hier seid und vielen Dank, dass ihr mit uns eine neue Folge Salzkammer Good Secret aufnimmt. Es ist früh am Morgen hier auf der Geigeralm. Vielleicht darf ich euch das Wort übergeben und ihr beschreibt kurz, wo wir sind und wer ihr beide seid.
Also Schatz, wer bist du?
Ja, Eva, Dominik, wir betreiben die Geigeralm jetzt seit 6 Jahren. 6 Jahre, ja. Und es wird nicht langweilig. Wir haben das von Pauli eben übernommen. Das war ja komplett als Skihütte vorher. Jahrelang im Sommer war es geschlossen, nur im Winter geöffnet. Und haben das ein bisschen umgemodelt, weil wir gesagt haben, wenn wir das machen, dann wollen wir aber auch das machen, was wir gelernt haben. Und und inzwischen ist uns das, glaube ich, ganz gut gelungen und gut geglückt.
Gelernt habt ihr nämlich, lieber Dominik, die Spitzengastronomie, richtig?
Ja, gelernt weiß ich nicht, aber halt gearbeitet.
Mhm. Und die Geigeralm ist heute ein Gourmet-Restaurant.
Gutes Restaurant, ja.
Ein sehr gutes Restaurant, weil der Guide Michelin hat euch Anfang des Jahres prämiert und mit einem Stern ausgezeichnet. Eine der höchsten Auszeichnungen für Köche überhaupt. Wie war der Moment und wo wart ihr beide, als ihr davon erfahren habt?
Wir waren bei der Michelin-Gala. Also wir sind dort eingeladen worden, im Icarus war das. Und da sind halt alle, die was von Michelin prämiert wurden, eingeladen worden. Richtig lustig, mit so 500-600 Gastronomen und Champagner. Das passt.
War eine coole Party.
Ja, und da wird man halt dann, also da hat es dann zuerst die Bib Gourmands geben. Das ist halt für Preis-Leistung, wenn du ein günstigeres Menü hast für 3 Gänge, dann kannst du das kriegen. Das ist eher so für Wirtshaus und Bistros. Dann waren die grünen Sterne, sind dann verliehen worden, eben für Nachhaltigkeit. Wie das vorbei war, waren wir erleichtert, weil dann haben wir gewusst, jetzt haben wir einen Stern.
Also man wird eingeladen und weiß aber zuvor noch nicht, wie weit man kommt.
Wir haben einen Freund von uns gefragt, der Journalist dort ist und selbst die wussten nichts. Das ist normalerweise, hat er gesagt, die Journalisten erfahren so Sachen eben 1-2 Wochen vorher, damit sie Texte oder sowas vorbereiten können. Und selbst bei Michelin wussten die bis zur Sekunde gar nicht.
Und dann ein großer Gänsehautmoment.
Ja.
Ja, war lustig.
Das war wirklich, wir saßen eben da und wie der Dominik gesagt hat, wie das vorbei war, wussten wir, okay, wir haben jetzt wirklich, wir kriegen jetzt wirklich einen Stern. Und wie dann der Name aufgerufen war, war wirklich, die ein oder andere Träne auch geflossen, muss schon sagen, war sehr, sehr, ja, du bist gleich auf die Bühne abgehauen und stand dann da vorne und war sehr emotional, der Moment, weil ja, damit hätten auch wir nicht gerechnet, also und ja, richtig große Freude.
Bin dann noch von der Bühne gefallen und vor Eckart Witzigmann gelandet. War peinlich.
Tatsächlich?
Ja, tatsächlich.
Also ich lag dem großen Meister vor den Füßen. Ja,
am Boden bin ich nicht gelegen, aber mir hat schon gescheit gestolpert.
Kann dich beruhigen, sowas könnte auch mir passieren. Aber allein jetzt beim Zuhören von dem Moment, wo ihr erzählt habt, habe ich Gänsehaut bekommen. Also man kann sich ungefähr vorstellen, wie einzigartig das ist. Und Dominik, war das immer dein Ziel oder von euch beiden mit der Idee von der Geigeralm, war das euer Ziel, dass ihr einen Stern euch erkochen werdet?
Nein, überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil, sogar wie wir nach was eh gezogen sind, haben wir eigentlich beide gesagt, so Gumio, Stern, alles vorbei. Vor allem Sterne ging ja damals auch noch nicht in Österreich, weil es ja erst seit heuer wieder in ganz Österreich Sterneauszeichnungen gibt. Und ja, nein, wir haben uns fokussiert auf die Selbstständigkeit. Und da sollst du halt so viel Geld verdienen, damit du halt leben kannst.
Das wäre mein Ziel, ja.
Das war das primäre Ziel, ja. Das waren eh, die ersten 2 Jahre waren eh etwas schwierig für uns. Und dass wir mit einem gehobenen Segment angefangen haben, haben wir eigentlich einen Stammgast aus Stuttgart zu verdanken, prinzipiell. Der hat eine Weihnachtsfeier hier gemacht mit seiner Anwaltskanzlei und hat sich die Gänseleberterrine von mir gewünscht. Und da ist mir was überblieben. Und dann haben wir das verkauft. Und da war halt dann das Problem, die Vorspeise mit der Gänseleber hat 24 Euro gekostet. Und unser teuerster Hauptgang hat 22 Euro gekostet. Und da haben wir eben damals nicht gewusst, ob das hinhaut oder nicht. Aber es hat funktioniert.
Ja, und jetzt darf man hier in Altaussee in der Geigeralm köstliches Essen essen. Deine Küche beschreibst du ja selber mit einer französischen Küche, aber du nimmst gerne regionale, soweit es geht, aber vor allem saisonale Zutaten. Wie kam es zu diesem Stil?
Nee, ich bin halt immer bei, hoffentlich nimmt man das gerne übel, relativ alten Küchenchefs gewesen.
Ja, die Meister, die haben ein paar Jahre hinter sich.
Und dadurch halt auch sehr, sehr frankophil ausgebildet worden. Am meisten verdanke ich in Fredel, also Alfred Friedrich, der was mich da am meisten geprägt hat, von Kochen und am meisten beigebracht hat. Und ja, prinzipiell kochen dann mal das, was mir schmeckt als erst und dann, was meiner Frau schmeckt. Und ja, also ich versuche regional das zu nehmen, was ich als gut empfinde. Wenn ich nicht als gut empfinde oder was Besseres kenne, dann nehme ich das Bessere.
Natürlich, verständlich, du musst die Qualität.
Ja, es ist halt diesen extremen regionalen Fokus habe ich jetzt, glaube ich, weniger wie viele Kollegen, weil ich einfach die anderen Sachen kenne und ich möchte mir jetzt nicht unbedingt eine Hand am Rücken binden, nur weil ich das nicht nehmen will.
Und ist es dann schwierig, nach Altaussee die Qualität, die du kennst, zu bekommen? Weil wir sind jetzt ja doch nicht im Zentrum einer Großstadt zu Hause.
Sehr schwierig. Ich habe einmal 2 Jahre gebraucht, bis ich frische Erbsen hierher gekriegt habe. Und da reden wir nur von Erbsen. Ja, schon. Ich meine, es hat sich jetzt mittlerweile viel getan in Aussee, dadurch auch, dass viele andere Betriebe sehr, sehr gut kochen und dementsprechende Lieferanten brauchen. Jetzt haben wir auch in Aussee in den letzten 6 Jahren qualitativ bessere Lieferanten auch hergekriegt. Also das verdankt man halt der breiten Masse für gute Küche. Klingt blöd, gell?
Ja, das klingt nicht gut.
Nein. Wie soll ich das jetzt sagen?
Ich finde, dass wir im Ausseeland ein gutes, wahnsinniges Spektrum an guter Gastronomie haben, sehr guter Gastronomie, gute Kollegen, die viel Wert auf Produktqualität legen und dadurch einfach gute Produkte inzwischen bekommen. Und ich sage immer, Dominik ist, glaube ich, der unbeliebteste Lieferpartner bei unseren Lieferanten, weil der halt dann einfach auch mal was zurückschicken lässt. Also gerade beim Fisch, das beste Beispiel, wenn es nicht passt und nicht topfrisch ist, dann geht es halt wieder zurück.
Muss ich dazu sagen, ich bin deswegen so hakel, weil, dass man das auch ein bisschen versteht, in Frankfurt, im La Fleur, eben beim Fredel, wir haben da freie Hand gehabt. Wir haben Monate gehabt, da haben wir 90% Food-Cost gehabt, also wirklich jenseits von Gut und Böse. Wir haben nur das Beste vom Besten und das Frischeste vom Frischen gehabt. Und wenn du die Dinge mal gesehen hast, dann kannst du sehr wohl dann irgendwann anfangen zum Unterscheiden, der Fisch ist 1 Tag alt, 2 Tag, 3 Tag oder älter. Und wenn du das erkennst, ein Fisch, der 3 Tag alt ist, im Gegensatz zu der ist 1 Tag alt, dann wirst du halt hackelig. Und die Lieferanten haben es dann ein bisschen schwieriger. Und ich habe auch Gemüselieferanten, glaube ich, habe ich schon 4 durch.
Seit 4 durch, wie sich das anhört.
Ja, aber jetzt habe ich jemanden, der ist echt verlässlich und super. Die, glaube ich, seit 2 Jahren, 3 Jahren haben wir die jetzt. Und die sind echt super. Da darf ich jetzt nichts mehr sagen. Aber die anderen, das war halt, ja.
Ja, wenn man sein Ziel vor Augen hat und weiß, was man machen möchte, dann ist es, glaube ich, verständlich, dass man sich nicht mit Halbheiten zufrieden gibt, wenn man ein Perfektionist ist.
Und ich zahle es ja, ne?
Ja, und der Gast zahlt es am Ende auch, der zu euch kommt, der erwartet diese Qualität.
Genau, und es gibt halt auch keinen Unterschied. Wurscht, wie teuer das Produkt ist, es muss, klingt jetzt blöd, der Schnittlauch genauso schön sein, wenn ich ihn kaufe, wie der Trüffel.
Mhm. Ja, das verstehe ich. Eva, bist du bei deinem Metier, dem Wein, genauso heikel?
Ja, nee, muss ich schon sagen. Was uns wichtig ist, oder mir immer wichtig ist, den Kontakt zu den Winzern zu pflegen, weil man ganz anderes Empfinden hat für den Wein, für das Weingut und auch für den Verlauf des Jahres. Ich meine, jedes Jahr ist anders. Und dann gibt es aber auch, haben wir neulich gehabt, irgendwie so einen Wein, der sich komplett verändert hat zum Jahr davor. Und deshalb ist wichtig, einfach auch die neuen Jahrgänge wieder durchzuprobieren und dann zu sagen, okay, das passt jetzt einfach gerade so vielleicht auch nicht. Und dann gibt es ja zum Glück viele Alternativen. Und man muss da immer irgendwie so ein bisschen am Ball bleiben und durchprobieren einfach auch und darf das nicht so schleifen lassen.
Das klingt viel anstrengender, wie es ist.
Ja.
Ist auch ein bisschen mit Vergnügen verbunden.
Ja. Nein, es ist wirklich anstrengend. Also wir waren jetzt eben am Montag bei einer Verkostung und waren eigentlich gemeinsam unterwegs. Und dann habe ich aber irgendwann gesagt, weil die auch im Gespräch waren, ich kapsel mich jetzt ab, weil ich das wirklich am liebsten eigentlich alleine mache. Weil gehe dann durch und man schluckt es ja nicht, sondern das ja, ist einfach nur verkosten und spuckt es wieder aus. Und dann bin ich einfach auch schneller und konzentrierter, wenn ich alleine durchgehe. Und dann haben wir uns eh wieder zusammen getroffen.
Aber die letzte Verkostung war wirklich anstrengend. Weil ich musste mein Auto fahren und mich zurückhalten.
Ja, da ist dann nichts mit den Neigerl trinken, oder? Glaube ich, so nennt man den Rest in der Weinflasche. Aber Eva, wie wird man so trainiert in seinen Geschmacksnuancen? Weil ich habe in der Ausbildung in Glessheim einen kleinen Sommelier machen dürfen für Österreich. Ist es die Übung?
Ja, ich würde schon sagen. Also ich glaube, jeder Mensch hat auch ein anderes Geschmacksempfinden natürlich. Also ich sage, das beste Beispiel ist, wenn man jetzt in den Wein reinriecht, du magst keine Ananas und du riechst einen Wein rein, der vielleicht so Ananasnoten hat. Du magst aber keine Ananas, dann ist das bei dir gar nicht abgespeichert, dann wirst du das gar nicht so im Wein wahrnehmen, wie jetzt ich vielleicht. Weil wir haben in unserem Hirnkastel lauter so kleine Schubladen. Und wenn wir in was reinriechen, dann geht die Schublade auf und sagt uns, das riecht nach dem und dem. Wenn das bei dir nicht abgespeichert ist, weil du das nicht magst, dann wird das bei dir nicht kommen. Deswegen, Geschmacksempfinden ist auch bei jedem anders. Und genau, ich habe die Sommelier-Ausbildung gemacht und das geht dann ein Jahr lang, wo man 5 Tage Schule hat. Und in diesen 5 Tagen wird auch jeden Vormittag gleich, weil da die Geschmacksnerven am frischesten sind, auch verkostet. Also wir haben dann jeden Tag 30 Weine verkostet. Dann kommt die Theorie und dann habe ich 2 Tage noch gearbeitet, wo man dann einfach am Ball bleibt. Also wir haben ja im Tantris 30 Tische gehabt. Und da konnte man wahnsinnig viel verkosten und probieren dürfen, was natürlich super ist, weil sonst das finanziell auch schon ganz schön ins Geld geht, wenn man sich alles dann selber kaufen muss. Und so konnte man Weine probieren, die werde ich in meinem Leben nie vergessen und werde wahrscheinlich in meinem Leben nie wieder dazu kommen, die probieren zu dürfen.
Welchen hast du da im Kopf, wenn du jetzt an den Moment denkst?
Es ist ein Champagnerhaus, Bollinger, und da gibt es was ganz Besonderes, das nennt sich Vilvin Francais. Und das sind die ältesten Rebstöcke, die sie haben, die eigentlich wild um das Haus wachsen. Und da werden ganz, ganz wenig Flaschen natürlich gemacht. Wir haben diese Flasche auf der Karte gehabt. Ich weiß den Preis jetzt nicht mehr, aber jenseits der 1000. Und natürlich, ja, und sowas auch zu bekommen. Also ich könnte, selbst wenn wir jetzt sagen, ja, bestellen wir uns, ist es nicht gegeben, dass du eine bekommst. Also das ist wirklich sehr, sehr rar. Und ich habe immer gesagt zum damaligen Sommelier, ach, wenn das mal wer macht, ich würde das so gern probieren. Der Tag kam dann, Und abends hat er mir dann einen Schluck aufgehoben, weil er die Flasche aufgemacht hat, der Chef Sommelier, und ich durfte das probieren. Und unglaublich, werde es nie vergessen. Also einer der Momente.
Ja, schön, wunderschön. Perlt der auf der Zunge?
Ja, total. Also ich meine, das ist ein reifer Champagner auch gewesen. Das ist was ganz anderes. Das ist jetzt nicht so frisch, spritzig, sondern es geht wirklich dann in die Breite. Man hat dann eben auch so ein bisschen Brioche-Noten, eher so, was man auch gut zum Essen dazu auch haben kann. Also ein schöner Begleiter, aber ja, was richtig Tolles.
Und es klingt nach ganz was Besonderem. Wenn jetzt ein neues Gericht entsteht, wie harmoniert ihr dann beide? Weil wer ist der, der zuerst den Impuls gibt? Hast du einen Wein, der dir gefällt, und du gibst den dann deinem Mann?
Die will sie lünchen, wenn es das tut.
Das ist die Königsklasse, Königsdisziplin für Köche, dass sie auf einen Wein kochen können.
Bei euch ist, er kann es sicher, aber du tust es lieber andersrum, oder?
Ja, es ist einfacher andersrum.
Genau. Das habe ich mir schon gedacht.
Wenn man zuerst ein Gericht macht, dann nimmt man sich halt 2-3 Flaschen Wein, wo man denkt, die passen, und dann probiert man es gegen, und dann sieht man es eh sofort, wenn es zu einem Wein kochen muss, das in Stuttgart im Kernspastetchen. Da hat der Herr Kern zweimal im Jahr Weinabend gehabt, und da hat immer 2 Winzer eingeladen. Und meistens einen Weißweinwinzer und einen Rotweinwinzer. Viel Spaß, wenn du einen Weißweinwinzer hast und einen Rotweinwinzer. Und der Weißweinwinzer macht Rotweine zum Hauptgang und der Rotweinwinzer macht Weißweine zur Vorspeise. Und du sollst ein Gericht zu beiden Weinen servieren. Ne? Das war eine ziemliche Challenge damals. Und da habe ich die Eva hat mir da sehr viel geholfen und der Herr Kerner. Weil, ja, das war halt so, da habe ich beide Weine probiert und dann ein Gericht dazu gemacht, und das sollte dann noch eine Menüfolge werden. Ne?
Das klingt kompliziert schon, allein beim Zuhören.
Ja, mein Joker war immer Sauerkraut. Da haben wir mal jemanden da gehabt, sensationelle Rotweine, aber halt auch Weißweine, sagen wir es so. Und ja, Sauerkraut ist insofern super, weil wenn du Sauerkraut wo drinnen hast, dann kann der Wein weder gewinnen noch verlieren, weil das ist halt dann immer alles Sauerkraut. Richtig?
Naja, finde ich jetzt nicht so.
Ja, mit Blutwurst schon. Ne? Ja, nein, da bist halt dann eher, also da rettest halt, also du kannst schon so kochen, dass dein Wein hochwertiger darstellst, wie er eigentlich ist. Das kann man dann schon machen.
Ja, aber du, liebe Eva, sagst ja, man darf auch manchmal einen Wein zu einem Essen nehmen, der einem einfach besser schmeckt, als dass er besser harmoniert.
Ja, total. Ich bin da vollkommen überzeugt davon, gerade was Weinbegleitungen und so angeht. Also wir probieren ja dann immer die Gerichte oder so. Ich kenne Dominiks Küche ja inzwischen schon. Aber das bringt ja überhaupt nichts, wenn ich dir jetzt irgendeinen ganz speziellen Wein, der super zu dem Gericht passt. Dir schmeckt es aber nicht. Also da hat irgendwie keiner eine Freude damit. Und deswegen bin ich der Verfechter. Es muss passen. Und auch wenn es dann mal nicht zu dem Gericht passt oder zum Essen passt. Es muss Spaß machen. Man muss einfach beim Essen und beim Trinken, sollte das Spaß haben, darf nicht verkrampft sein.
Ich wollte gerade noch was dazu sagen. Du hast ja vorher gefragt wegen Geschmack und ob man das lernen kann. Geschmack ist genauso, wie man alles am Menschen trainieren kann, kann man Geschmack trainieren. Und beim Geschmack ist es ja so, umso mehr, dass du trainierst, umso weiter gehst du weg von süß. Ne? Das ist ja, wenn du Geschmacksneuling bist, also Kinder, warum lieben die süß? Weil es einfach am leichtesten bekömmlich ist, zugänglich ist. Und umso mehr, dass du probierst und umso mehr, dass du kennenlernst, umso säuerlicher, bitterer, breiter, andere Stoffe, andere Dinge wären dann für dich interessant. Für mich das beste Beispiel ist immer Champagner oder Prosecco. Einer, der was noch nicht so viel versteht davon, der mag immer lieber etwas süßlichere Weine oder Champagner. Und umso mehr, dass du getrunken hast, umso komplexer wird es, umso säuerlicher, umso mehr Ecken, umso mehr Kanten hat es dann. Das ist das, was uns zum Beispiel interessiert oder mich. Das schmeckt mir. Aber an der was lieber Bier trinkt und ich gibt es den, der wird immer sagen, das ist nichts, ne? Das schmeckt überhaupt nicht.
Ja, ich verstehe die. Also ich finde auch, ich kann es ein wenig nachvollziehen, Weil mir schmeckt fast keine Schokolade mehr. Weil es stimmt, wenn man, aber es ist mir noch nie so aufgefallen. Danke für die Erklärung, weil wenn man mehr kostet und Verschiedenstes isst, wird wirklich das Süße immer weniger. Ich bin gespannt, wem es beim Zuhören jetzt ähnlich geht, der auch feststellt, dass tatsächlich das Spektrum, sobald es breiter wird, nicht mehr so sehr beim Süßen ist.
Ja, Süße ist ja jetzt außer Honig und Rübenzucker fast nicht normal. Also wir haben süße Gemüsesorten und Früchte, ja, aber das meiste ist ja nicht süß.
Stimmt. Und wie, Dominik, entsteht jetzt ein Gericht bei dir? Ist es im Kopf oder siehst du ein Produkt, was der Lieferant dir sagt, dass er jetzt ganz frisch natürlich für dich hat?
Sowohl als auch. Also es gibt gewisse Gerichte, da arbeite ich im Kopf relativ lang dran. Und dann, aber meistens ist es so, dass ich übermorgen ein neues Menü brauche, weil ich die Karten unbedingt wechseln muss, weil meine Frau geht mir auf die Nerven, dass wir wieder neue Karten brauchen. Und dann im Endeffekt setze ich mich hin mit einem Zettel und einem Kugelschreiber, telefoniere meine Lieferanten durch, was gibt es im nächsten Monat an frische, gute, günstige Qualität. Nein, natürlich schaut man am Preis an, aber hauptsächlich, was ist gerade in der Saison. Und da habe ich eben jetzt mittlerweile 3 Lieferanten, auf die kann ich mich verlassen. Die lügen mir nicht an oder die wollen mir nicht irgendwas verkaufen, sondern die sagen mir wirklich, was ist frisch und gut. Und deswegen ist es also wichtig, dass man gute Lieferanten oder Partner hat, mit denen man reden kann über sowas. Und dann schreibe ich das alles auf, kunterbunt, und dann setze ich es halt irgendwie zusammen und dann haben wir ein Menü fertig. Ja, es dauert dann so zwischen 6 und 48 Stunden.
Genau. Dann wird Probe gekocht und die Eva hat das Glück, kosten zu dürfen.
Na.
Nur du allein?
Na. Na? Wir machen die Karten, ich koche und eigentlich ist bei uns so, der erste Gast, der kommt, der probiert es eigentlich auch zum ersten Mal.
Ja, das stimmt. Das macht es mir gar nicht so leicht, weil gerade mit der Weinbegleitung, aber es ist so, okay, ich kenne seine Handschrift natürlich und kann mir das gut vorstellen. Und ich probiere die Soßen, also das ist schon so, er macht ja dann die Soßen dazu und dann probiere ich und dann bildet sich das. Aber es ist wirklich eigentlich so, wie kochen, oder du kochst da nicht groß vor und dann entwickelt sich das aber so. Also man beobachtet ja dann auch die Gäste, kommt eh alles gut an, passt das so und dann meckert die Frau vielleicht doch mal an irgendwas rum und dann ändern wir vielleicht.
Bis manchmal immer.
Eva ist dein größter Kritiker?
Na, ich glaube, der größte Kritiker bin ich selber, aber der zweitgrößte ist dann schon die Eva. Es ist nur halt so in der ersten Woche, die Gäste, die werden halt von uns extrem beobachtet, weil wir eben die Reaktionen wissen wollen, wie die Gerichte ankommen, weil es sind ja doch manchmal so Dinge dabei wie Lammbäuscherl, Lammsehnen und Herz und Leber und dann weiß man nicht, wie kommt es an. Also man schreibt es eh schon nicht mehr so offensichtlich auf die Karte, dass sie es dann im Endeffekt aufs Teller haben müssen. Aber ja, das ist dann immer große Beobachtung und dann ändert sich doch noch hin und wieder etwas.
Aber keine Sorge, ich stehe nicht hinter irgendeinem Vorhang und beobachte
dich. Nein, das geht ja hier auch gar nicht.
Nein, man schaut einfach, wie kommen die Teller zurück und wie sind die Reaktionen.
Ich empfinde ja hier die Geiger-M, ich habe auch schon bei euch essen dürfen, einen genialen Platz, weil es hat große Intimität. Es gibt hier 4 Tische, die zwar schon weit auseinander sind, aber ich finde, im Laufe des Abends verschmilzt der Raum zu einem. Und da kann ich mir vorstellen, dass es natürlich auch für euch leicht ist, dann die Reaktion aufzufangen, weil man hat keinen Raum von 30 Tischen, wo es halt einfach sich dann vielleicht verliert, sondern es wird wahrscheinlich in dem engen Rahmen einfach auch für euch eine Nähe zum Gast sein, die dann das Feedback euch leichter machen zu verstehen, nehme ich an. Ist das so?
Das musst du sagen, ich bin nie heraus.
Ja.
Doch, du hast, glaube ich, uns das Dessert serviert.
Ja, mit dem Apfelstrudel gehe ich immer. Also ja. mit dem letzten Gruß aus der Küche, mit den Komedern raus. Mhm. Aber sonst.
Muss er hinter der Türe bleiben. Ja. Ja, darf nicht raus. Nein, das stimmt. Das ist ja bei uns wirklich so. Und das ist ja das Schöne, so ein bisschen Wohnzimmeratmosphäre, entspannt. Also das finde ich ganz wichtig, dass man einfach entspannt hier essen kann. Und wie du sagst, ist immer wieder für mich auch faszinierend und lustig, diese Entwicklung an so einem Abend, wie sich das immer wieder fügt und dann einfach so eine Kommunikation untereinander auch entsteht. Also das ist so sehr, sehr intim hier und ich glaube, das ist auch ein bisschen, was die Kegam einfach auch ausmacht von dem her. Und es macht einfach so viel Spaß, wenn man dann sieht, okay, alle untereinander verstehen sich, so eine Symbiose, die hier passiert. Und ja, ich glaube,
das ist auch das, was ich von dem Abend hier sehr, sehr stark in Erinnerung habe, neben dem sensationell guten Essen. Und es war unser Hochzeitstag und du warst so nett und hast uns danach noch eine kleine Flasche Champagner geschenkt. Also es ist mein Marmeladenglas-Moment, wo wir dann nochmal den Abend haben Revue passieren lassen. Und ich fand eben das genial. Also da war eine Dame, die war allein an diesem Abend, hat für sich gegessen, ein Vater mit zwei Kindern, wo ich gestaunt habe, das eine war ein Teenager, das andere ungefähr 10, dass die Kinder so mutig probiert haben und da wirklich die Gänge mitgegessen haben. Und am Ende vom Abend war das so ein herzliches Miteinander, dass wir für uns sagten, wir können uns gut vorstellen, dass da auch manchmal richtig langer Abend entsteht, ein richtig lustiger Abend entsteht. Und ich sehe da nicken die Köpfe, weil diese Intimität ist einfach besonders, oder?
Ja, also wir kommen selten vor eins hier raus. Mhm. Also das heißt, wenn wir mal eins rauskommen, dann ist der letzte Gast um 11:30, 12 gegangen. Ja. Also das kann man schon bestätigen, dass die Gäste gerne dann sitzen bleiben, aber das ist ja so gewollt, sollte ja so sein. Das sollte ja für die Gäste gemütlich sein, entspannt sein und die unkompliziert, manche Gerichte sind nicht kompliziert genug, das wird alles rundherum unkompliziert sein. Deswegen auch keine Musik mehr, gell, Schat?
Doch, doch, doch. Wir haben wieder Musik.
Ich habe schon gehört, die ist erst ausgefallen, gell?
Ja.
Die ist wirklich ausgefallen. Ja, passiert auch.
Aber das heißt eigentlich bei euch auch durch diese nette Intimität, durch die Herzlichkeit ist der Einstieg vielleicht auch leicht in die Spitzengastronomie mal hineinzukosten, weil nicht jeder hat Eltern, wo er dort zum Essen geht. Wie findet ihr, kann das jemandem leicht gemacht werden, die Hemmschwelle, dass man mal wirklich so schön essen geht?
Ich sage jetzt einmal, ich glaube, wenn man so noch nie essen war, schreckt meistens der Preis ab. Da hat es heuer eine gute Aktion von JRE gegeben, die JRE Gourmet Weeks. Da konnte man bei den Mitgliedsrestaurants konnte man für 69€ ein Drei-Gang-Menü essen in 4- und 5-Hauben-Lokalen und für 59, glaube ich, für 3 und niedriger. Und das ist jetzt was, was auch richtig genutzt wurde von vielen Jungen, wo du einfach gemerkt hast, die haben Interesse oder auch bei uns ist es halt meistens bei den Jüngeren aufgefallen, dass wir da viele zwischen 20 und 30 dann gehabt haben, die was das einfach probieren wollten. Aber auch andere, die was das einmal in ihrem Leben probiert haben wollen. Und das macht halt schon Sinn. Also es kann sein, dass es ein Augenöffner ist für manche, der dann sagt, Essen kann so auch schmecken, das hört man dann auch relativ oft. Aber es kann halt natürlich auch sein, dass man sagt, das ist gar nichts. Also das,
ja, es darf ja alles sein.
Genau. Ja. Aber ich würde es missen, wenn ich das
nie koste.
Ja. Ja, aber du bist ja auch in einem, weißt du, wie ich meine, aber in
ja schon, aber ich denke ja jetzt auch meine erstes Mal essen gehen. Weißt du, was ich meine? Das war für mich halt auch so ein Augenöffner. Ey, hoppala, essen kann er, also Spinat kann er so schmecken, ne? Oder Kartoffelpüree. Ui, das ist aber, entschuldige, das ist aber anders gut jetzt, das kenne ich so gar nicht. Ich rede jetzt gar nicht von den komplizierten Sachen wie Kombinationen oder irgendwelche verrückten Produkte, sondern ich rede einfach rein, nur jetzt auf den Geschmack reduziert, eine Sauce kann so schmecken und nicht so, wie man es woanders kennt oder Suppen. Dinge, die was man kennt, dann den Aha-Effekt hat, das ist doch nochmal besser, ne?
Da habe ich erst eine ganz liebe Geschichte gehört von einem Pärchen auch. Da kannte er immer nur die Tiefkühllasagne Und durch den, ja, genau, so ging es mir auch, als ich das gehört habe. Und dann hat er zum ersten Mal durch seine Freundin eine selbstgekochte Lasagne, eben eigentlich ein einfaches Gericht, was schon wegen Zeit braucht, aber kennengelernt. Und der beschreibt es dann genau das, wie du eben diesen Augenöffner, allein schon bei meinem eigenen einfachen Gericht, dass da halt Welten dazwischen liegen können, zwischen selbstgekocht und gut gekocht. Oder dann halt, das andere ist natürlich das Extrem. Und wenn man dann hierher kommt und ein wenig nervös ist, wenn man vielleicht die Wochen von den schönen Retourseurs, also JRE-Wochen, die gibt es glaube ich einmal im Jahr mit diesem Einstiegsmenü, wenn es das ist oder halt vielleicht einfach ein Anlass, ein Geschenk, einfach ein Ausprobieren. Eva, was ist da dein Tipp, wenn man das jetzt ausprobiert, dass man mal in die Gastronomie geht? Oder wie empfängst du dann die Leute? Merkst du das, wer vielleicht heute zum ersten Mal sowas betreten könnte?
Also ich würde nicht sagen, dass ich es merke, vielleicht wer das erste Mal sowas betritt, aber man merkt schon vielleicht, dass vielleicht wer nervös ist oder so. Also dann hat man ja einfach so ein bisschen das Gefühl durch die Jahre entwickelt und merkt, okay, ich bleib ein bisschen nervös. Und das einfach gleich rauszunehmen, weil ich glaube, dass bei vielen so die Scheu ist, so, oh, jetzt wie bei uns, jetzt Sterne-Restaurant, Okumi-Restaurant, mache ich da alles richtig?
Wir beißen nicht.
Behalte ich das Glas richtig, mit welchem Besteck und oh, und wie bestelle ich jetzt und so. Und da den Gast einfach wirklich abzuholen und zu sagen, hey, alles ist gut, alles easy, wir sind hier nicht stock und steif. Und es gibt keine Fehler, es gibt kein Falsch und kein Richtig.
Darf
und
ich
dann
unterbrechen?
Gleich vielleicht ein Glas Champagner oder ein Glas Sekt zum Entspannen. Und ja, unterbrich mich. Du unterbrichst mich eh gerne.
Ja, du, Micha. ich wollte einfach sagen, der Gast macht nie was falsch. Der Gast kommt, um einen schönen Abend zu haben. Der kann nichts falsch machen. Ob jetzt das Hauptgangbesteck dann schon nimmt für die Vorspeise, ist komplett egal. Es wird ihn... Egal, das ist, da muss man den manchen vielleicht die Scheu nehmen, man macht als Gast nichts falsch.
Ah, das ist auch ein schöner Satz, ja. Das kann man, glaube ich, so nach außen sagen. Also einfach ausprobieren, sich mal drauf einlassen, auf den Geschmack vielleicht vorher nicht den Kaugummi kauen, sondern ein gutes Glas Wasser dazu trinken. Ich habe auch gehört, nicht sehr sinnvoll ist, wenn man sich Säfte oder Cola zum Essen bestellt, weil es einfach die Geschmacksnerven abtötet. Und dann kann man nichts falsch machen.
Abtöten nicht, aber der Zucker überströmt halt die Zunge.
Ja, kommt drauf an, was für Säfte. Ich meine, jetzt wir haben ja tolle alkoholfreie Sachen auch. Gibt's auch echt tolle Sachen, muss ich sagen.
Ja, aber die sind auch nicht süß. Von dem, was du jetzt redest.
Von was redest du denn, Eva?
Es gibt mittlerweile einige Obstbauern, die machen richtig gute, also wenn man das jetzt als Säfte bezeichnet, kriegen wir einen Anschiss von den Obstbauern, weil die nennen das Essenz. Mhm. Die geben zum Beispiel, wenn die Süße reinhaben wollen in eine Frucht, die bitter ist, ich denke jetzt an Quitte, dann geben die halt dann noch Apfelsaft, aber dann eine Sorte Apfel, die süß ist. Und das ist, da entwickelt sich gerade ganz was Interessantes und spannende Dinge sind da. Da gibt es ein paar extrem Verrückte.
Das ja, ist, man muss auch nicht bei allem und, aber man muss sich damit auch auseinandersetzen, finde ich ganz wichtig, weil gerade auch wenn jemand keinen Wein trinkt, finde ich es ja schade, wenn der jetzt dann nur beim Leitungswasser sitzt. Und das ist halt schon toll. Ich bin kein Fan von alkoholfreien Weinen, weil ich denke immer, das ist wieder ein chemischer Prozess bei so einem Wein. Dann muss man da den Alkohol entziehen durch die Osmose. Das bin ich jetzt persönlich, wo ich sage, okay, dann nehme ich einfach einen richtig, richtig guten Traubensaft oder verschiedene Kräuteressenz. Wir machen da auch relativ viel selber. Damit kann man sich gut spielen und auch dann kann man auch eine alkoholfreie Getränkebegleitung machen, die spannend ist und zu dem Gericht auch passt. Aber wir sind jetzt vom Thema abgedriftet.
Vor allem wollte ich gerade nur sagen, jetzt haben wir dann eh schon Fährdienst, dann hat sie das hoffentlich erledigt.
Ach so, ja, genau.
Nein, ich finde es wunderbar, was ihr sagt. Und es macht einfach richtig Lust, dass man es ausprobiert. Oder dass man einfach kommt, dass man auch jemand, der natürlich, ich kann mir vorstellen, der Michelin-Stern oder wahrscheinlich auch schon die vier Hauben, locken auch wirklich Menschen an, die explizit zu euch kommen. Also dann gibt es nicht nur Einsteiger, sondern halt auch ganz starke Profis und Wiederholungstäter.
Ja. Es sind in den letzten 2 Jahren einige verrückte Dinge passiert, ja, also was das anbelangt.
Ja, also das ist wirklich so, durch die vierte Haube und auch den Einstieg.
Und der Service Award.
Ja.
ist es wirklich so, dass die Gäste explizit zu uns kommen und dann das Wochenende halt im Ausseerland verbringen oder ein paar Tage meistens.
Oder mit dem Taxi fahren.
Von Salzburg, von Wien, von Graz.
Wolfgangsee mit dem Taxi. Wolfgangsee,
Salzburg.
Ja, einfach das Salzkammergut.
Das ist, ja, es ist schon...
Was ist eine verrückte Geschichte, an die du dich erinnerst, Dominik?
Vor zwei Wochen ein einzelner Herr von Wolfgang mit dem Taxi hierher gegessen, wieder zurück mit dem Taxi. Mhm. Die Taxifahrt, ich meine, ich weiß jetzt im Preis, was es kostet, aber das ist für einen einzelnen Herrn Respekt.
Das ist eine große Auszeichnung für euch.
Er hat dann eh gesagt, ich dachte nicht, dass es so weit ist.
Ja, die Luftlinie ist sicher näher. Aber mein St. Wolfgang fährt mal fast 1,5 Stunden wahrscheinlich, bis hier hinten rein an Loser. Eine gute Stunde
auf jeden Fall. Eine gute Stunde auf jeden Fall.
Aber die lohnt sich offensichtlich.
Ich glaube, es hat ihm gefallen.
Ja, ist auch während, auch gestern hatte ich Gäste und manchmal ist es ja im Verlauf des Abends, man spricht miteinander und die sind vom Traunsee extra hergefahren und sind dann auch wieder zurückgefahren und wo ich mir denke, ah, okay, wow, ja. So, okay, passt. Also es macht schon viel Spaß und es freut einen natürlich auch, dass die Gäste extra hierher kommen deshalb und die wollen ja auch was anderes sehen und es ist immer schön, wenn man dann auch einfach Tipps geben kann. Wo geht's denn ihr eigentlich essen und so? Und wir haben ja tolle Gastronomie, wo man die Gäste dann auch noch hinschicken kann. Also das ist schon und da gibt's immer auch echt coole Rückmeldungen. Freue ich mich immer, wenn dann E-Mails zurückkommen. Vielen Dank für den Tipp. Wir waren dort, war super und Dings und das ist schon was Schönes.
Ja, es entwickelt einfach. Sich ein Miteinander und ganz viel
für
Dankbarkeit.
Ja.
Was esst ihr beide eigentlich gern? Was ist so ein Lieblingsgericht? Egal ob gehoben oder einfach oder es darf auch beides sein.
Also von Kindheit auf ist mein Lieblingsgericht Piccata Milanese.
Oh ja, verstehe ich.
Kriege ich nur selten.
Ja, sonst ist nichts mehr Besonderes.
Ja, genau.
Das heißt, das kocht dir dann die Eva?
Sonst würde zu Hause niemand kochen, das muss ich eingestehen. Ich koche zu Hause zweimal im Jahr, Weihnachten und zum Geburtstag meiner Frau.
Was kocht er da, Eva?
Ah, da darf ich mir schon was wünschen, muss ich sagen. Mhm. Es gibt so ein Gericht vom Dominik, was mein Lieblingsgericht vom Dominik ist.
Das ist viel zu Arbeit.
Deshalb gibt es es dann auch nur einmal im Jahr. Es ist eine Chicorée, geschmort. Und der wird quasi schon in der Trüffelsoße auch dann geschmort eigentlich und wird dann mit einem Brie, also wird das so aufgefächert, wird dann mit Brie und Trüffel gefüllt, wieder zusammengelegt und dann nochmal in diese Trüffelschü warm gezogen. Dann fängt er also diese Käse an zu schmelzen.
Der wird das erklären, weil so wie es das du erklärst, klingt das total einfach.
Ja, der Chicorée wird schmeckt sehr gut, es klingt auch einfach, weil ich muss nicht
der
kochen.
Der Chicorée wird blanchiert, dann werden die Blätter am Strunk lassen und aufgefächert komplett, dann wird auf jedes einzelne, also dann wird dann nimmt man das Herz raus, das Chicorée-Herz, dann kommt da ein Brie rein, dann wird das wieder zusammengebraut und zwischen jedem einzelnen Blatt wird Trüffel reingehobelt. Also du hast Brie, ein Blatt Chicorée rum, Trüffel drauf, Blatt Chicorée, Trüffel. Und so baust du den Chicorée wieder in seine Ursprungsform zurück. Und deswegen ist das so viel Arbeit.
Das schmeckt aber sehr,
und dann
gut.
Schmeißt
die Arbeit lohnt sich.
Und dann schmeißt es in Trüffelschü. Wie man merkt, ist das Gericht auch nicht ganz günstig. Aber dafür kriege ich dann auch keinen günstigen Wein, wenn ich Glück habe.
Und dann habt ihr einen wunderbaren Abend.
Ja.
Und essen eure Kinder damit?
Die Amelie schon. Die liebt gewisse Dinge.
Ach, was die Amelie ist, schon alles gegessen. Wir haben die ja immer mit, von klein auf, egal wo wir waren. Die war mit, da war sie zwei, da war sie schon im Tantris mit dabei oder in Paris, wo wir waren. Die war überall mit dabei und hat alles mit probiert und mitgegessen. So gar nicht so das Kinderessen. Aber der Leon,
das Gegenteil. Das
ist das komplette
Gegenteil. Der Leon ist typisch Kind. Pizza, Schnitzel,
Nudeln.
Chicken Nuggets, Nudeln. Typisch Kind. Also ich habe den Deal mit meinen Kindern, sie müssen alles probieren, aber sie müssen nichts essen. Also ein Löffel oder eine Gabel muss probiert werden und muss auch gegessen werden, aber wenn sie es nicht mögen, müssen sie es nicht weiter essen. Da haben wir halt, ich meine, jetzt sind sie schon ein bisschen größer, aber da haben wir halt dann am Anfang schon die Probleme gehabt. Heute mögen wir Karotten, morgen mögen wir keine Karotten. Das war dann ein bisschen eine Challenge, aber so.
Braucht gute Nerven, auch von den Eltern, ja. Aber du wirkst ganz ein entspannter Koch. Also.
Ja, ich stehe ja nicht in der Küche gerade.
Ja.
Nein, ich behaupte schon, dass ich in der Küche ein bisschen anders bin wie privat.
Ja, einfach ja, wahrscheinlich absolut. Konzentriert.
Fokussiert.
Ja, fokussiert, konzentriert. Ja.
Bin ja gedrillt worden.
Ja, aber und zum Glück, das muss man ja sagen, die Zeiten, so wie wir das erlebt haben, die sind, es gibt, also hoffe ich, dass das nirgendwo mehr so gibt, wie wir das gehabt haben. Also mit Cholerikern oder ja, anderen diversen Dingen. Da können wir eine eigene Serie draus machen. Aber und ist ja auch gut so. Ich finde, es ist ein Miteinander und die Zeit hat sich geändert und es muss ja Spaß machen bei der Arbeit und auch in der Küche, auch wenn es mal stressig ist, sollte nicht die Freude dabei zu kurz kommen. Und ich glaube, das passt. Also jeder hat mal Streit, also in der Ehe als Kollegen oder wie auch immer, aber am Ende des Tages muss alles passen wieder und eine Harmonie hier herrscht.
Ja. Die Freude Eierkuchen.
Aber Dominik, welchen Gang kochst du besonders gern? Bist du bei den Vorspeisen daheim? Bist du jemand, der sich im Hauptgang austoben kann?
Also der Fredel wird es anders sagen wie ich, aber ich sage jetzt einmal, meine Stärken sind definitiv Soßenfisch. Da bin ich, also vor allem bei den Entwicklungen, also jetzt weniger, jetzt gab man schon ein anderes Metier, das ist ja, ohne das abzuwerten, ist alles sehr wichtig, aber das ist halt so Basis. Und ich meine, Fleisch ist auch okay bei mir, aber da gibt es sicher Kollegen, die viel mehr über Fleisch wissen wie ich. Und mein absoluter Steckenpferd im negativen Sinn ist die Patisserie, die kann ich überhaupt nicht. Also ich kann schon, aber
mit Rezept.
Mit Rezept. Da, also das ist auch nicht meine Leidenschaft, wenn ich an Schoko bearbeiten, Zucker ziehen, wenn ich an das Ganze denke, ist nicht meins. Ich meine, ich habe es gemacht in Singapur einmal 4-5 Monate, um es kennenzulernen. Und nachdem ich es kennengelernt habe, habe ich gewusst, es ist nichts für mich. Ich lebe in der warmen Region, also von der Küche zu Hause. Aber nein, die große Stärken ist definitiv Soße und Fisch.
Da ist die Leidenschaft zu Hause.
Und da bin ich auch
richtig
am meisten trainiert worden.
Ja. Und du, Eva, deine Leidenschaft, gibt es eine Region, aus der du die Weine am liebsten hast oder eine Rebsorte?
Da bin ich jetzt neugierig.
Oh ja.
Böschriesling.
Nein.
Der stumpfste Wein überhaupt.
Ja, der Dominik, der spielt jetzt auch was an, weil ich bei der kleinen Zeitung meistens in der Welschriesling-Verkostergruppe bin und dann werden mal 100 Welschriesling verkostet. Deswegen ist unser Insider der Welschriesling. Aber inzwischen ist er mir ans Herz gewachsen. Okay. Lagnatinacher Welschriesling habe ich jetzt auch ins Programm.
War der gut, ja.
Kann ich euch der nur empfehlen, gut. Das ist auch Preis-Leistung ist super, kostet um die 10 Euro oder unter 10 Euro. Lagnatinacher Südsteiermark Welschriesling.
Der ist aber wirklich
gut. Der ist wirklich gut.
Ich mag keinen Welschriesling, aber der ist gut.
Ja. Nein, Lieblingsregion, Lieblingsrebsorte, würde ich sagen Riesling, die Königin der Rebsorten, weil die so facettenreich ist. Es gibt keine, finde ich, keine andere Rebsorte, die so sehr den Boden widerspiegelt. Schmeckt in Deutschland an der Mosel komplett anders wie in der Wachau, wie wieder bei uns in Württemberg, wo es ein bisschen rauer ist. Also das ist was, auch wo du reinriechst in Glas und bestimmen kannst, wo das herkommt. Wir haben immer gelernt, Lage, Name, Winzer. Und bei Riesling funktioniert das auch. Und auch natürlich war auch für mich der Zugang, das war ein Riesling Idig aus der Pfalz von Christmann. Und das habe ich probiert in München in einem Restaurant. Und das war der Grund, warum ich die Sommelier-Ausbildung gemacht habe, weil ich da reingerochen habe und gedacht habe, wow, es ist Wein, aber warum wie kann das so schmecken und warum ist das so? Und dann, ich wollte das einfach verstehen und da hat mich das, der Funke ist übergesprungen und deswegen ist mein Lieblingswein bis heute geblieben, der
Riesling. Wie man merkt, Gleiches liebt Gleiches. Riesling, die Königin mit viel Charakter und Facetten.
Wie die Eva. Das war ein Kompliment.
Ja, oh.
Gut versteckt, aber ja.
Mit meinem Basiswissen Wein muss ich jetzt aber da nochmal fragen, liebe Eva, was war damals in der Nase? Weil ich denke, Riesling Pfirsich. Aber das ist halt sehr Basiswissen. Weißt du noch, was es bei dir war in der Nase?
Es war, du bist gar nicht, liegst da gar nicht so falsch. Es waren wirklich Pfirsich, viel auch so Mirabelle, Marille, also so warme Noten, aber trotzdem auch diese Mineralität, die der Wein hat, dieses Volle, die, Entschuldigung,
das ist nicht passt, ja. Wir hätten ist doch mehr Videopodcast machen müssen mit euch beiden.
Also das ist einfach ja ein volles Glas gewesen. Ich kann auch heute noch genau sagen, wie das schmeckt, wie die Farbe aussieht. Und ich weiß sogar, es war 2005 der Jahrgang. Mhm. Es gibt einfach Weine, die
Lage.
Sind Emotion eidig. Es gibt einfach Weine, die vergisst man in seinem Leben nicht. Die bleiben einfach gut abgespeichert. Deswegen sage ich immer, trinkt Wein. Und wenn jemand auch anfängt, mit Wein zu trinken, wie beim Essen auch, ganz leicht steigern und immer hin und her. Und es muss keine teuren Flaschen sein irgendwo, weil ich sage auch, der Preis irgendwann ist ja auch nicht mehr gerechtfertigt. Irgendwie, ob jetzt der Wein 500 oder 50 Euro kostet, da ist ja dann auch viel
Rarität und wie kommst du dran.
Ja, und, so. Aber, und deswegen ist es spannend, auch einfach andere kleine Winzer kennenzulernen. Und da gibt es echt richtig, richtig coole Sachen. Probieren.
Man darf nicht vergessen, der teuerste Wein, den man kaufen kann, der ist von der Titanic.
Ja. So viel zu, wie kommt man ran und wie viel gibt es davon? Und
genau, ist unter Wasser gelagert, aber schaut, ich habe jetzt auch den Atis Mare, der lagert auch unter Wasser, ist wie Titanic-Wein.
Hm? Ja, nur dafür ein paar tausend Meter, ne?
Ja.
Jetzt haben wir ganz viel erfahren von zwei Menschen, die Genuss und Leidenschaft vereinen, privat auch sich wunderbar verstehen und hier auf der Geigeralm in Altaussee beste Küche präsentieren. Ich danke euch, liebe Eva, lieber Dominik, für dieses sehr, sehr nette Gespräch und ich hoffe, es hat Lust gemacht, bald bei euch zu Gast zu sein und das Essen, das Erlebnis, den Wein zu kosten.
Ja, liebe Sabine, es war wirklich ein schöner Vormittag, gemeinsam zu plaudern, zu dritt. Und kommt uns besuchen. Und ihr Lieben, auch jemand, der noch nicht bei uns war, probiert es einfach mal aus. Es ist vielleicht auch was Nettes zu verschenken. Bevor man Konzertkarten verschenkt, kommt es mal zu uns, oder? Ist auch wie so ein Abend, den man gemeinsam verbringen kann und hoffentlich auch nicht vergisst.
Ganz
im
sicher,
positiven
gar nicht.
Sinne.
Servus.
Ja, das war wieder eine Folge Salzkammergut Secret, diesmal aus der Geigeralm in Altaussee mit dem Dominik und der Eva Uttersee. Die beiden sind wirklich in der Spitzengastronomie zu Hause. Sie haben nicht nur einen Michelin-Stern und vier Hauben, sie haben auch den Service Award gewonnen, weil die Eva eine wunderbare Gastgeberin ist. Mein Salzkammergut Secret ist hier wirklich die Intimität im Raum. Also ich kann es jedem nur ans Herz legen, in die Geigeralm zu kommen, weil diese vier Tische, dieser Raum, das Miteinander, was entstehen kann, ist auch das, was ich von meinem Abend in Erinnerung habe und im Marmeladenglas, weil das einfach ein wunderbarer Abend war. Wem es gefallen hat, ich freue mich, wenn ihr den Podcast teilt, wenn ihr bewertet. Auf Instagram gibt es wie immer die Videos und natürlich bei der Geigeralm vorbeischauen. Bis bald.
Cut. Und wer hat's produziert? Das Pod. Deine Podcast-Agentur.